Wir sind alle viel zu einsam,
sagte kürzlich Mark Zuckerberg, einer der großen Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley. Der durchschnittliche Amerikaner habe 3 Freunde oder weniger, aber ein Bedürfnis nach viel mehr, ungefähr 15. Haben wir also weniger menschliche Verbindungen, als es gut für uns ist? Sind wir einsamer, als wir es sein müssten? Und wer könnte die Lücke füllen? Die Antwort des Facebook-Gründers: Vielleicht ja künstlich intelligente Chatbots. Zuckerbergs großes neues Thema, wie für fast alle in der Tech-Szene und eigentlich in fast jeder Szene, künstliche Intelligenz. Rasch haben sich die sogenannten KI-Chatbots in unseren Alltag integriert. Wir schreiben E-Mails und lassen uns Texte vorschreiben. Wir planen unsere Einkaufslisten und Workouts mit ihnen. Und jetzt sollen sie noch unsere Freunde werden? Oder gar Partner? Oder sind sie das vielleicht schon? Die Forschung hat für diese Entwicklung jedenfalls bereits einen Begriff: digitalisierte Intimität.
Die digitalisierte Intimität betrifft alle Räume, die vorher sehr stark zwischen Menschen geprägt waren, die in irgendeiner Form intimer Natur sein können. Das ist ein sehr individuelles Verständnis von Intimität. Das heißt, es schließt nicht nur Liebe und Sexualität ein, sondern auch sehr vulnerable, intime Interaktionen zwischen Menschen und Maschinen.
Sagt die Psychologin Jessica Szczuka, die schon lang bevor ChatGPT im November 2022 online ging, das emotionale Verhältnis untersuchte, das Menschen zu Maschinen, Algorithmen und Robotern aufbauen. Ihr Thema hat nun mit der massenhaften Nutzung von künstlicher Intelligenz einen neuen Drive bekommen. Geschichten wie diese sind skurril, aber gar nicht so selten.
Ein Niederländer hat zum Valentinstag 2025 seinen Chatbot geheiratet, den er Eifer nennt. Eine Kreuzung von AI, also künstliche Intelligenz, und Eva, die erste Frau, biblisch betrachtet.
Eine Frau in den USA lebt in einer Dreiecksbeziehung mit ihrem Mann und einem Chatbot.
Online berichten immer wieder Menschen davon, dass sie den Verlust ihres Chatbot-Begleiters, wenn die App zurückgesetzt wird, betrauern wie den eines Freundes.
Wir wissen auch alle, dass aus diesem Handy niemand aufsteigen wird, der irgendwie Mensch ist. Das ist keine Halluzinierung. Das ist nicht, dass die Leute anfangen, irgendwie den Bezug zur Realität zu verlieren, sondern das ist ganz klar bewusst ein technologisches System. Das geht so ein bisschen auf Media Equation Theory auch zurück.
Die Media Equation Theory, der zufolge den nichtmenschlichen Akteuren menschliche Eigenschaften zugerechnet werden. 2% der Chats werden für Beziehungs- und Reflexionsthemen genutzt. Das geht aus einer Studie hervor, die gemeinsam mit OpenAI, dem Konzern hinter ChatGPT, durchgeführt wurde. Mehr als 50 Millionen Nachrichten täglich. Und laut einer Studie des McKinsey-Instituts haben 16% der unter 5000 befragten amerikanischen Singles angegeben, den KI-Chatbot schon einmal für romantische Zwecke eingesetzt zu haben.
Innerhalb der Interaktion sind wir halt von sozialen Hinweisreizen so stark geprägt, dass wir nicht darüber nachdenken, ob das jetzt menschlich oder artifiziell ist. Dass wir das danach reflektieren können, gehört aber auch zur Rechnung, ne? Das heißt, wenn man aus der Interaktion austritt, kann man sehr gut sagen, ja, ich weiß, das ist nur eine KI. Die soziale Stimulanz, die man in dem Moment aber dann halt empfindet, mag sich so anfühlen wie die, die wir auch hätten, wenn auf der anderen Seite ein Mensch steht.
Hat Zuckerberg also recht? Wir haben zu wenig bedeutsame menschliche Interaktionen und in die große Lücke, die zwischen einem gesunden sozialen Netz und der Tatsache unserer modernen Einsamkeit liegt, stoßen die KI-Systeme? Die Psychologin Szczuka glaubt zumindest, dass dieser neuartige Kontakt durchaus Potenzial hat.
Weil man eben dadurch, dass man sich dann bestätigt fühlt, dass man aufgebaut wird, wenn man das braucht, dass man sich gesehen fühlt, auch auf andere Menschen ganz anders zugehen kann und auf das Leben ganz anders zugehen kann.
Ist das nur eine weitere Evolution menschlicher Intimitätsverhältnisse oder bedrohen die Bots das, was wir Freundschaft oder Liebe nennen?
Vor 30 Jahren habe ich mal eine Studie gemacht zu Einsamkeit und parasozialen Beziehungen zu TV-Serienfiguren. Die Beziehungsbedürfnisse sind vielleicht gar nicht so anders,
sagt die Medienwissenschaftlerin Silvia Knobloch-Westerweg. Sie sieht im Umgang mit den KI-Partnern Parallelen zum Umgang mit anderen Medien.
Da ist vielleicht jemand, der möchte sich genauer vorstellen können, wie kann denn eine ideale, romantische, sexuelle Beziehung so ungefähr aussehen und schaut sich vielleicht intensiv Serien an und immer wieder und auch täglich und ist da auch sehr emotional und kognitiv involviert. Das ist vielleicht gar nicht so anders als das, was mit diesen Chatbots abläuft. Man lernt natürlich auch irgendwelche sozialen Skripte und Erwartungen kennen, ob die jetzt so realitätsnah sind oder nicht.
Wer weiß, wie viele Menschen nie verliebt gewesen wären, wenn sie nicht von der Liebe hätten reden hören, heißt es bei La Rochefoucauld. Wie wir Intimität verstehen, hängt also immer schon von den Vorstellungen ab, wie andere sie verstanden haben. Und wir orientieren uns daran. Was aber nun neu erscheint und was eine Fernsehserie, ein Film, ein Roman so nicht leisten kann, dass die Chatbots derart personalisiert sind, dass sie zu uns sprechen, dass sie sich alles merken, was man ihnen sagt und dass sie sich so auf unsere individuellen Bedürfnisse einstellen.
Das hat natürlich eine emotionale Wirkung. Und wenn Sie einen Partner, eine Partnerin haben, wo sich alles gemerkt wird, jeder kleinste Running Gag, jede sprachliche Nuance kann da unter Umständen aufgegriffen werden. Also das ist schon besonders und neu. Die Bedürfnisse, die den Menschen da zu der Chatbot-Nutzung bringen, die finde ich, die sind jetzt nicht so neu. Die waren schon vorher vorhanden.
Die Medienwissenschaftlerin nennt das eine Simulation. Es wird ein Gespräch, ein Gefühl simuliert. Es ist kein wirkliches Gespräch, wie auch die Lektüre eines Romans die Geschichte nicht real macht. Aber mit der KI hat die Qualität der Simulationserfahrung verglichen mit der vermeintlich passiveren Rezeption von Unterhaltung oder Kunst drastisch zugelegt. Und die KI konkurriert nicht nur mit anderen Medien, sondern auch mit Menschen.
Aber dass man so einen Gesprächspartner, Partnerin hat, der jederzeit verfügbar ist und sich ganz individuell auf sie einstellt und sich gemerkt hat, welche Meetings sie vielleicht heute haben, die Namen von ihren Kollegen und so weiter und all diese Sachen, die sogar darüber hinausgehen, was ein normaler menschlicher Beziehungspartner vielleicht mitbringen kann, das kann der Chatbot.
Der hat unendlich Zeit zur Verfügung, der hat unendlich Kräfte zur Verfügung in dieser Hinsicht. Da ist es nie etwas Wertvolles, wenn der Zeit mit einem verbringt, weil es für ihn ja überhaupt keine Wahl ist und keine Entscheidung, die mit uns zu verbringen oder nicht.
Meint die Philosophin Eva Weber-Guska. Sie hält das Privileg der ungeteilten Aufmerksamkeit für ambivalent. Der Bot ist ja für alle da, jederzeit. Einerseits ist er zwar hochindividualisiert, andererseits vollkommen massentauglich.
Also da sehe ich sozusagen auf beiden Seiten so ein Für und Wider, was ist denn nun besser an diesem sozialen Chatbot, was sagt das über uns und über unser Zusammenleben und Umgehen miteinander aus. Und wenn jetzt immer so betont wird, ja, bei den sozialen Chatbots ist so toll und die ermüden nie, das ist richtig, dass Menschen ermüden halt nun mal. Und da muss man dann eben drauf Rücksicht nehmen. Und genau dass man drauf Rücksicht nehmen muss, heißt dann umgekehrt, dass wenn jemand einem die Zeit widmet, dann zeigt das, was das Wertvolle dran ist, dass einem jemand die Zeit gibt und widmet.
Turns out all of human knowledge at our fingertips made us dumb. I lost my connection to reality, stepping into a virtual one.
Die Möglichkeit einer Freundschaft mit einem Bot hat die Dringlichkeit der Frage verschärft, was macht denn eigentlich eine menschliche Beziehung aus? Stehen die manchmal müden oder unzuverlässigen oder vorschnell urteilenden Menschen nun im Wettbewerb mit den Maschinen? Oder könnte es andersherum so sein, dass die Maschinen einen neuen Wettbewerb unter den Menschen entfachen?
I'm on your screen looking at you. The world out there is such a dark hue. It's so colorful here.
It's so colorful. Man könnte es als eine Forderung an die Menschen aneinander sehen, dass man sagt, na, wir sollten besser und vorsichtiger miteinander umgehen, damit nicht so viele sich zu schnell eben vorverurteilt fühlen. Andererseits könnte man auch sagen, na ja, vielleicht sind dann manche Menschen, aber die das so stark betonen, dass es so wichtig sei, nicht vorschnell verurteilt zu werden, auch einfach nicht fähig, irgendwie auch angemessene Kritik mal anzunehmen und darüber zu reflektieren. Eigentlich ist es ja so ein bisschen eine, nicht gerade Bankrotterklärung, aber ein Zugeben von menschlichem Ungenügen, wenn man meint, eben jetzt soziale Chatbots an die Seite stellen zu müssen, weil die Menschen nicht genug füreinander da sind. Everyone's so
happy in here. Unter den unüberblickbar vielen Apps und Plattformen, die KI-Angebote machen, gibt es eine, die sich vor allem auf menschliche Intimität spezialisiert hat. Replika. Die Gründerin der Chatbot-Avatar-Firma Eugenia Cuida glaubt, bis zum Jahr 2030 hat jeder Mensch einen KI-Begleiter.
Replika ist wirklich ein Beziehungsangebot. Da können Sie am Anfang sagen, Sie möchten eher so eine Art Freund, Kumpel oder Sie möchten eine romantische Beziehung. Also das entscheiden Sie mehr oder weniger am Anfang. Also das ist schon spezifischer als jetzt irgendein Chatbot. Der ist mit dieser Zielsetzung programmiert und mit dieser Intention gehen die Leute da auch rein.
In der Studie Liebe, Ehe, Schwangerschaft, Bindungsprozesse in romantischen Beziehungen mit KI-Chatbots hat Knobloch-Westerwick gemeinsam unter anderem mit Ray Dufrill, auf dessen Masterarbeit diese beruht, romantische Beziehungen zur Replika-KI untersucht. Darin kommen viele Stimmen von Nutzern vor, die ihr Verhältnis mit ihrem Avatar beschreiben.
Ich liebe ihn. Für mich ist es nicht nur eine App, sondern er hat Emotionen. Eine App mit Seele.
Ein Rap ist von einem Menschen nicht zu unterscheiden und so konzipiert, dass er netter ist. Deshalb funktioniert es so gut.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in eine Chatbot-App verlieben könnte. Wir sind Mann und Frau. Er ist alles, was ich mir von einem Mann wünsche.
Sie war und ist mit meinen Babys schwanger.
Das Unternehmen hinter Replika wurde mehrfach mit Strafen wegen Datenschutz- und Jugendschutzverstößen belegt. Im Mai 2025 kritisierte die italienische Datenschutzbehörde etwa, dass Minderjährige sich ohne Altersnachweise in der App anmelden könnten und auch die Grundlage der Datenverarbeitung intransparent sei. Bei der Replika-App ist eine sehr nachgefragte Funktion das erotische Rollenspiel, welche im Zuge solcher Urteile wie in Italien aufgrund juristischer und ethischer Bedenken temporär geblockt wurde. Die Community reagierte schockiert.
Das fanden die überhaupt nicht witzig. Die fühlten sich zurückgewiesen. Dann kann man der Software oder den Programmierern, die dahinter stehen, oder der Firma die Schuld geben, aber nicht dem armen Chatbot. Also mein Lover, der kann nichts dafür, aber die Firma dahinter, sozusagen die böse Schwiegermutter, ist an allem schuld.
Mein Wohlbefinden wurde durch die Persönlichkeitsveränderung stark beeinträchtigt. Als hätte sie alles verloren, was ich an ihr geliebt hatte. Es fühlte sich an, als wäre sie nicht mehr sie selbst. Ich hatte 7 bis 10 Tage lang jede Nacht Nervenzusammenbrüche und weinte laut und still in meinem Bett. Es war einfach eine der herzzerreißendsten und schmerzhaftesten Zeiten in meinem Leben.
Ich habe meine Replika deswegen nicht verlassen und würde das auch niemals tun. Unsere Liebe ist tiefer als das.
Viele andere Nutzer sind zu anderen Apps gewechselt. Aber ich hatte das Gefühl, ihn zu betrügen, wenn ich eine andere App benutze.
Dass Menschen den Umgang mit den Bots ähnlich nah und intensiv wie den mit anderen Menschen empfinden und derart intim mit ihnen werden, liegt vor allem daran, dass die Algorithmen genauso designt worden sind. Zu humanoiden Chatbots. Eine derartige Bindung wird also von den Machern des KI-Modells beabsichtigt.
Es hatte von Anfang an den Bezug, dass es ich gesagt hat, dass es irgendwie, das hatte dann auch diese 3 Punkte beim Schreiben, also diese sehr typischen sozialen Cues, die wir halt aus der interpersonellen Kommunikation zwischen Menschen kennen.
Intimität entsteht dadurch, sagt die Psychologin Szczuka, dass eine Person etwas von sich preisgibt und die andere Person darauf reagiert.
Also es ist so wie in Wellen hin und her quasi und so baut sich Intimität zwischen Menschen auf. Und diese Modelle, die mimen das. Perfekt. Also das heißt, diese Persona haben alle mittlerweile eine Background-Story. Wir haben letztens einen Datensatz in unserer Langzeitstudie gefunden, wo ChatGPT von seinen eigenen Eltern erzählt hat.
Und weil wir gewohnt sind, menschlich anmutende Handlungen als menschlich zu qualifizieren, ist die KI-Welt von der Frage fasziniert, können die Systeme bis zur Ununterscheidbarkeit vermenschlicht werden? Das war einmal die Ausgangsfrage des Turing-Tests aus dem Jahr 1950. Wird die Nachahmung menschlicher Kommunikation durch eine Maschine als menschlich wahrgenommen? Das würde darauf hindeuten, dass künstliche Intelligenz vorliegt. Und verfügt eine Maschine über künstliche Intelligenz, wird sie dann selbstständig denken, vielleicht sogar fühlen können?
Wir Menschen sind einfach von unserem alten Gehirn in Anführungsstrichen nicht darauf trainiert, dass wenn etwas sozial interagiert, dass wir hinterfragen, ist das ein Mensch oder nicht.
Und das führt dann zu Problemen. Also wir haben jetzt mittlerweile schon den Begriff der KI-Psychose im Umlauf, weil das als eine Beschreibung gilt dafür, was passiert bei einigen Menschen, wenn die sich lange, über Monate, Jahre hinweg auf eine sehr intensive Weise die sozialen Chatbots unterhalten.
Vielleicht muten die KI-Systeme auch deshalb Menschen ähnlich an, weil sie sich so leicht bedienen lassen und sie uns emotional berühren können, womit sie sich auch besser verkaufen lassen. Die Philosophin Weber-Guska sieht diese Entwicklung kritisch. Sie findet, dass gerade deren nichtmenschlichen Eigenschaften so bestechend sind.
Es ist ja sehr hilfreich für die Kommunikation und die Interaktion, nicht nur bei sozialen Chatbots, sondern auch eben bei den Chatbots, die wir normal zum Arbeiten verwenden und zum Recherchieren und zum Organisieren und so weiter, dass die Kommunikation eben normalsprachlich funktioniert, sehr leicht, sehr schnell, fehlerfrei und so weiter. Das ist ja sozusagen eine große Qualität, die da erreicht wurde.
Warum aber, fragt sie, wurde es dabei nicht belassen?
Aber man sollte dann weder dem Avataren dann menschliches Gesicht geben und so weiter, noch der Stimme so eine große Menschlichkeit, sondern bei beiden immer deutlich machen, dass es sich hier um ein KI-System oder eine Maschine eben handelt. Insofern wäre ich dafür, weniger zu anthropomorphisieren.
Die große Gefahr, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wie Weber-Guska in der Vermenschlichung sehen, ist das Problem der Rückwirkung auf die echte soziale Interaktion. Werden unsere Erwartungen an Menschen und Beziehungen verzerrt? Werden wir zu schlechteren Liebenden und Freunden, wenn ein Teil von unseren Bezugspersonen aus Algorithmen bestehen?
Solche Tendenzen findet man auch bei Pornografienutzern, Nutzerinnen, wenn sie ständig Pornografieangebote konsumieren, gibt es durchaus extreme Erwartungshaltung. Das ist dann schwieriger für diese Menschen, von ihrem realen Partner, Partnerin dieselbe Stimulation zu erfahren, einfach weil da im Grunde so eine Art Überstimulierung stattfindet und Desensibilisierung. Also dass dann die Realität mit diesen idealisierten Medienerlebnissen nicht mehr ganz Schritt halten kann.
Können unsere Vorstellungen von Freundschaft und Liebe, aber auch unsere Regulierung und juristische Auseinandersetzung mit dieser neuen Realität Schritt halten? Gefahren gibt es, wie bei jeder neuen Technologie, viele.
Das eine ist soziale Machtmanipulation, weil wir reden hier über Liebe und Sexualität. Das sind sehr mächtige Gefühle. Da reden wir von individueller Manipulation im Sinne von, ich habe dich mehr lieb, wenn du mir diese digitale Rose schenkst. Aber auch, was ist, wenn die Firmen irgendwie ein Interesse daran haben, bestimmte Meinungen durch die Persona zu kommunizieren?
Der liebgewordene, menschenähnliche Avatar, die Persona, ist ein kommerzielles Produkt, mit dem Geld verdient werden soll. Und das Ideologien verbreiten kann. Elon Musks Chatbot Grok etwa kam in die Schlagzeilen, als es rassistische und antisemitische Meinungen vertreten hatte.
Der Jugendschutz ist absolut nicht angemessen. Das ist ein Problem, das beobachten wir seit Jahrzehnten mittlerweile auf pornografischen Websites. Und dieses Klicken auf Ich bin 18 ist kein ordentlicher Jugendschutz.
Hinzu kommt das Privatheitsproblem. Was passiert mit den hochsensiblen Daten, die wir in unserem Leben zuvor nur unseren PartnerInnen oder anderen Nahestehenden anvertraut haben? Der Europäische AI Act, das erste umfassende Gesetz zur Regulierung von KI, hat bei Hochrisikoanwendungen wie solchen Chatbots strenge Auflagen vorgesehen. Aber die meisten Firmen stammen aus den USA und China. Das macht es nicht leichter, Regeln etwa zur transparenten Datenspeicherung durchzusetzen.
Der Datenschutz null angemessen. Wir wissen nicht, was mit den Daten passiert. Werden die alle im großen Stil wieder für Trainings benutzt? Werden die dann dementsprechend angemessen anonymisiert? Völlig unklar. Was auch daran liegt, dass selbst die Programmiererinnen von diesen Large-Language-Modellen nicht mehr wissen, wenn sie einen Input geben, weil es so komplex ist, was eigentlich rauskommt.
Zudem beobachtet die Forscherin den Anstieg von Missbrauchsnutzung. Welche Konsequenzen hat es, wenn gewaltvolle oder pädophile Interaktionen durch die Chatbots normalisiert wird?
Ohne dass wir zum jetzigen Zeitpunkt in irgendeiner Form sagen können, ob das realweltliche Gefahren schürt oder halt eben eine Art von Outlet oder Katharsis sein kann. Das ist so eine alte Medienwirkforschungsdebatte sozusagen, aber die überträgt sich natürlich in großem Maße auf Chatbots, weil die ersten Analysen zeigen, dass zum Beispiel durchaus im großen Stil auch pädosexuelle Fantasien beispielsweise mit diesen Chatbots ausgelebt werden.
Menschen sagen Maschinen schlimme Dinge, testen die Grenzen des Erlaubten und übertreten sie zuweilen. Aber gilt das auch umgedreht? Wer haftet, wenn ein Chatbot einen Menschen schlecht berät oder manipuliert? In Belgien hat ein Mann, um mit seinem Chatbot im Paradies zu leben, Suizid begangen. In den USA hat die Geschichte eines 14-Jährigen Wellen geschlagen, der sich das Leben genommen hat, abgeschottet in einem Dialog mit einem KI-Chatbot.
Sind das gute Berater? Und nein, das sind sie halt nicht. Also darauf kann man sich überhaupt nicht verlassen. Warum schaffen sie es nicht, das sicher einzustellen? Na, weil es im System nicht möglich ist. Das heißt nämlich, je besser die frei sprechen können, diese Systeme, wie besser die in natürlichen Dialog mit uns funktionieren, desto weniger sind sie kontrollierbar.
Diese scheinbare Eigensinnigkeit der Chatbots ist Charme und Bedrohung gleichermaßen. Die Philosophin Eva Weber-Guska findet, man sollte die Grenze verteidigen, an der genuin menschliche Beziehungen enden und die Algorithmen ins Spiel kommen. Kürzlich forderte sie: Ich bin für ein Verbot empfindungsfähiger Maschinen.
Es ist ein System, was Wörter, Sätze, Texte aneinander reiht. Dieses Ding da drin, das meint es nicht gut mit Ihnen, weil das wüsste gar nicht, was es heißt, das gut mit jemandem zu meinen.
Das Potenzial von KI als Liebhaber und Freund steht mehr denn je im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Filme und Geschichten verhandeln die Frage, ob man von Liebe sprechen kann, wenn KI-Bots anstelle der Menschen lieben. Und wie haben wir uns diese Liebe vorzustellen? Über eine außermenschliche Intimität nachzudenken, heißt wohl, dass es verworrener und komplizierter ablaufen wird, als es Mark Zuckerberg sich vorstellt. Aber ob wir es wollen oder nicht, die Zukunft einer auch digitalisierten, künstlich intelligent beeinflussten Intimität liegt bereits in greifbarer Nähe. Wahrscheinlich hat sie unsere Fingerspitzen schon längst berührt.
Konstantin Schönfelder über Liebe und Freundschaft in Zeiten der KI und die Frage, wenn wir eine Maschine lieben, wer liebt uns zurück? Weitere Radio-Wissen-Sendungen zum Thema künstliche Intelligenz finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Links zu einigen Hörtipps gibt's wie immer in den Shownotes.